Aus dem Buch Ruth möchte ich lesen, Kapitel 1 von Anfang. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter von Bethlehem Juda. Und sie kamen in die Gefilde Moabs und blieben daselbst. Und Elimelech, der Mann Naomis, starb. Und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Opa und der Name der anderen Ruth. Und sie wurden daselbst bei 10 Jahren. Da starben auch die beiden Machlon und Kilion. Und die Frau blieb allein übrig, ohne ihren Mann und die beiden Söhne. Wir danken dem Herrn für die Gnade seines Wortes. Wir möchten eine Lektion hören heute Abend, die für unser Leben sehr wichtig ist. Wir sehen hier, es ist die Zeit der Richter. Und wir wissen ja alle, die Zeit der Richter, da hat jeder gemacht, was er wollte. Wenn ihr dann den Vers 25 lest, den Abschnitt B, dann sagt das Wort Gottes, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und genau das ist der Zustand, den ich heute sehe, unter dem Volke Gottes. Und dann kam natürlich eine Hungersnot. Und Geschwister, das ist eine ganz normale Reaktion Gottes. Die Hungersnot kam nicht aus irgendeinem Grund. Wenn die heute der Meinung sind, das ist wegen der Erdwärme und all diesem Unsinn. Geschwister, wenn das Wetter sich verändert, dann müssen wir aufpassen. Ein Land, das Trockenheit hat, das kommt nicht von ungefähr. Das ist so. Und wenn ihr Zeit habt, lege ich euch ans Herz, 5. Moses Kapitel 28 zu lesen. Und vielleicht auch von 27 noch die letzten Verse. Und da könnt ihr sehen, da steht der Bund Gottes mit Israel. Und der Bund Gottes hat Segen, das sind aber nur einige Verse. Und hat Fluch. Gott hat ihnen ganz klar und eindeutig dargelegt, wenn ihr das macht, habt ihr Segen. Wenn ihr das macht, habt ihr Fluch. Und das ist nicht nur für Israel, denn wir sind das Israel des neuen Bundes, wir sind Eingefropfte und für uns gilt das auch. Wie der Bund da ausgesehen hat, das kann man ja dann lesen, aber wir sind auch im Bund Gottes, im Testament, im Neuen Testament. Und das Neue Testament hat auch Dinge, wo wir sehen, es gibt einen Segen und es gibt auch einen Fluch. Und das macht uns ganz nüchtern, Geschwister, weil wir sind nicht im humanistischen Reich. Ich möchte da politisch nicht drauf eingehen, sondern wir sind im Reich Gottes. Und wir sind Bürger des Himmels, auch jetzt schon im Glauben, denn wir sind in der Gemeinde. Und da ist es wichtig, dass wir sehen, du musst aufpassen, du kannst hier nicht machen, wie du meinst. Sondern das Wort Gottes ist bindend für jeden von uns und die Leitung des Heiligen Geistes ist notwendig, dass wir das auch alles richtig verstehen. Und dann lesen wir, und der Mann, ein Mann von Bethlehem Juda zog hin. Es steht hier nicht, die Familie zog hin, sondern der Mann zog hin. Das steht hier nicht umsonst, Geschwister. Wenn das so steht, ist er der Initiator. Um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten. Er wollte da nicht bleiben für immer. Das hat er nicht gedacht, sonst würde hier nicht stehen, um sich dort aufzuhalten. Und nun betrachten wir uns als zweites Moab. Was ist Moab? Moab ist Inzucht. Wir wissen, dass eine Tochter dass beide Töchter mit ihrem Vater geschlafen haben und sie wurden beide schwanger. Das eine war Ammon, das andere war Moab. Es ist Inzucht. Natürlich kann man sagen, ja, aber die waren doch Semiten. Ja, es ist richtig. Sie waren Semiten. Der Lot war ganz klar ein Semit. Und wir können davon ausgehen, dass seine Frau auch eine Semitin war. Aber Geschwister, das reicht nicht. Ihr müsst aufpassen. Ihr müsst aufpassen vor Humanismus. Man kann nicht alles mit Liebe abtun. Man muss gucken, man muss sehen, wo kommt die Seele her. Wenn wir Geschwister haben, die wir gerne verheiratet hätten, dann müssen wir den Geschwistern sagen, du musst aufpassen, wenn du dir eine Frau nimmst, wo die herkommt. Du kannst nicht einfach, weil sie sich christlich nennt oder gläubig nennt, kannst du die heiraten. Du machst nachher ein Rennen mit. Das ist ein gewaltiger Unterschied, Geschwister. Das Evangelium ist begründet auf den Sieg von Golgatha und auf die Kraft der Auferstehung. Aber die Gemeinde Jesu, Geschwister, ist nicht begründet auf die Auferstehung. Begründet auf die Auferstehung ist unsere Wiedergeburt. Die Gemeinde ist begründet auf Pfingsten, damit das völlig klar ist. Wenn eine Seele nicht im Pfingstglauben lebt, dann kannst du mit ihr nicht die Gemeinschaft haben, die brüderliche Gemeinschaft, die nötig ist, um den Weg zusammen zu gehen. Du kannst das nicht machen. Weil die Gemeinde beruht sich auf die Lehre der Apostel, und das ist von Pfingsten. Wir heißen ja nicht umsonst von Pfingsten. Das ist ganz bedacht gemacht, Geschwister. Von Pfingsten. Wenn einer Pfingsten ablehnt, wenn er da skeptisch gegenübersteht, der kann sich ruhig christlich nennen, Geschwister. Es ist der Same Abrahams, nicht der semitische Same. Das muss man auseinanderhalten, auch in Bezug auf Israel. Da müssen wir Unterschiede machen. Es gibt in Israel, es gibt Juden, das ist eine Synagoge des Satans. Das sagt der Herr Jesus, nicht ich. Das steht im Sendschreiben. Wir müssen da aufpassen. Klare Linie, eine saubere Trennung. Das war ja, was Josef hat gemacht hat. Das wäre ihm fast zum Verhängnis geworden. Er wäre fast gestorben dabei. Und das war Israel. Die hatten sich getrennt. Das war alleine schon eine Todesgefahr. Ging er sich da verheiraten? Man muss da aufpassen, Geschwister. Wir müssen unseren Geschwistern ganz klar sagen, lass die Finger davon. Ja, ich bin verliebt. Ja, lass das mal. Du musst gucken, mit wem du verheiratet bist. Wenn du die Möglichkeit, wenn du gläubig bist und bist nicht verheiratet, dann musst du dir eine Frau suchen, musst du beten, Herr, ich möchte eine Frau von dir haben, nicht weil die blaue Augen hat oder schwarze Augen hat oder was. Das Aussehen einer Frau, wenn du Bruder bist, ist nicht primär, der Charakter ist primär. Amen. Ob ein Mann schön ist oder nicht schön ist, das ist nicht entscheidend, der Charakter ist entscheidend. Da müssen wir gucken. Hast verstanden? Okay, gut. Das ist sehr gut. Das war Inzucht. Das war nicht in der Folge Abrahams. Man muss einen Unterschied machen. Und diese beiden, Moab und Israel, waren immer Feind. Immer Feind. Die haben Krieg miteinander geführt. Man möchte sagen, ja, das waren alles Semiten. Ja, das waren alles Semiten. Genau. Alles Semiten. Aber sie lebten nicht in der Verheißung Abrahams. Das ist entscheidend. Und was ist denn in der Verheißung Abrahams Leben? Was ist das? Pfingsten! Das ist die Verheißung Abrahams letztendlich. Wir können nicht irgendwo stoppen und sagen, ja, ich Ich bin bei der Kreuzigung. Nein, das ist zu wenig. Ja, ich bin bei der Auferstehung. Nein, das ist zu wenig. Dein Leben in Jesus Christus beginnt wirklich richtig bei Pfingsten. Deshalb dürfen wir auch einfach nicht zulassen, dass Geschwister da sind, die sich darin wohlfühlen, wenn es dann so wäre. Ich bin zwar nicht geistgetauft, aber ich bin ja gläubig. Aber das reicht nicht. Es möchte manche Aussage wehtun und die möchte dir Schmerzen bereiten. Aber das ist gesund, Geschwister. Das ist gesund. Wir müssen auf einem gesunden Grund stehen. Wir brauchen die Wahrheit und die Wahrheit ist Pfingsten, sonst gar nichts. Und Pfingsten schließt nämlich Golgatha, Gethsemane, Golgatha, Auferstehung mit ein. Amen. So ist das. Das ist eine ganz einfache Sache. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Mann, Elimelech, und wisst ihr, wie er heißt? Mein Gott ist König. Weißt du, lieber Bruder, dein Gott ist König, das kann ruhig in deinem Leben so sein. Aber damit bist du nicht frei, dass du machen kannst, was du willst. Dann bist du auch gebunden. Wenn dein Gott König ist, dann sei ihm untertan. Amen. Hatte Elimelech das gewusst, was Moab war? Davon können wir ausgehen. Und nun kommt eigentlich das, was der Geist Gottes mir ins Herz gegeben hat. Das war nur der Vorspann. Wir möchten den Elimelech verurteilen. Aber nun schaut einmal zu. Es ist nämlich wichtig zu wissen, er hatte eine Frau, die hieß huldreich, lieblich. Wenn er auf seine Frau gehört hätte, davon gehe ich aus, dass er das nicht gemacht hat. Er hat mit seiner Frau geredet. Das ist für mich auch sicher. Sie haben darüber geredet. Und was war das Fazit? Und jetzt müsst ihr sehr gut aufpassen. Der eine Sohn hieß Machlon. Was bedeutet das? Kränklichkeit. Der andere Sohn hieß Kilion. Das bedeutet verschmachten. Das waren ihre Söhne. Sie waren in Bethlehem. Und jetzt möchten wir verstehen, was hat der Vater gesehen? Wenn ich jetzt mit meinen beiden Söhnen in dieser Zeit hier, in der Hungersnot, zurückbleibe, werden meine Söhne hier sterben. Die werden das nicht überstehen. Die sind so schwach. Er hatte Angst. Das zeigt mir der Herr. Er hat es nicht leichtfertig gemacht. Er hat Rücksicht genommen auf seine Söhne. Das ist die Falle. Eine der größten Fallen im Leben eines Gotteskindes. Du nimmst Rücksicht auf deine Familie. Wenn du das machst, wirst du in Moab sterben. Das ist die Wahrheit. Du musst aufpassen. Du musst sehr aufpassen. Das war in seinem Herzen. Geh nach Moab. Das sind ja auch Semiten. Und dann lebst du eine gewisse Zeit, bis die Hungersnot vorbei ist. Und dann kommst du wieder mit deiner Familie zurück. Das sehe ich aus dem Wort Gottes hier. Er wollte sich da aufhalten. Um die Zeit zu überbrücken, damit seine Söhne nicht sterben. Das war sein Herz. War das böse? Nein, es war nicht böse, es war sentimental. Sentimental ist nicht böse, Geschwister, aber es ist trotzdem dämonisch. Es ist seelisch. Seelisch ist dämonisch. Wenn wir selig denken, Geschwister, wenn wir seelische Anwandlungen haben, wenn wir die Gefühle überwallen lassen, und das Wort Gottes dann außer Acht lassen, Geschwister, sind wir in Todesgefahr. In Todesgefahr. Da kann Gott mein König sein, wie er will, Geschwister. Ich sage das jetzt hier nicht leichtfertig negativ. Darauf kann man sich nicht alleine abstützen. Der Gehorsam muss bleiben zum Wort Gottes. Der Herr weiß ganz genau, was er will. Sonst hätte er den Segen und den Fluch nicht ausgesprochen. Sonst würden die Anforderungen an uns, die würden nicht im Wort Gottes stehen. Gott weiß, was für uns richtig und was für uns gut ist. Denn in Moab war absoluter Götzendienst, Geschwister. Wir können doch nicht in eine Gemeinschaft uns zurückziehen, nur weil die Gemeinde in Hungersnot ist und weil die Gemeinde nicht mehr das ist, was man sich vorstellt. Wir haben zwar die Verheißung, aber keiner wird geheilt. Wir haben die Verheißung, aber es passiert nichts. Dann kann ich ja auch in diese Kirche gehen. Kannst du nicht. Die anderen sind auch nicht aus Israel weggezogen. Sie sind auch in Israel geblieben und haben die Hungersnot überstanden. Wir müssen nicht so egoistisch sein, Geschwister. Wir sind nicht die Einzigen auf der Welt. Auch andere haben Not und Leid. Wir hören immer wieder, ihr Lieben, dass wir Acht haben müssen auf unsere Seele. Unsere Seele wird geprägt von unserem Herzen. Aber wir brauchen eine Leitung des Geistes. Der Heilige Geist spricht zu unserem Geist. Dieses Verhältnis, wenn das gesund ist, spricht der Geist zu unserer Seele. Und die Seele, sie wirkt auf den Leib. Dann ist eine Harmonie, die göttlich ist. Wenn das nicht ist, hat man ein Riesenproblem. Und wir sehen hier, was ist passiert. Der Elimelech, er starb. Gott hat ihn weggenommen in Moab. Daran könnt ihr sehen, dass er der Initiator war. Und jetzt? Jetzt stand die Frau mit den beiden Söhnen, da die krank war, in Moab. Was macht er jetzt? Seht ihr? Da war das Latein am Ende. Unser Leben, deins und auch meins, ist in Gottes Hand. So ist das nun mal. Wir bleiben hier nicht immer. Wir werden uns so oder so verabschieden. Das muss uns klar sein. Das muss uns völlig klar sein, Geschwister. Und der Herr bestimmt. Er zählt die Schritte. Er kann sie verkürzen oder verlängern. Bei ihm hatte er sie verkürzt. Warum? Weil er ungehorsam war. Weil er in den Fluch hineingegangen ist. Das ist nun mal so. Gott ist die Liebe. Er würde sowas nie machen. Ja, dann hast du das Wort Gottes nicht richtig verstanden. Gott macht das. Gott gibt Segen und Gott gibt Fluch. Und wir entscheiden, ob wir Segen haben wollen oder Fluch. Das ist unsere Entscheidung. Das ist nicht Gottes Entscheidung. Gott sagt uns, wenn du das machst, hast du Segen und wenn du das machst, hast du Fluch. Also kann ich doch entscheiden, ich mache jetzt das oder das. Oder? Das ist doch ganz normal. Und dann kommt das, genau das, was kommen muss. Die beiden Söhne heiraten. Sind krank und trotzdem heiraten sie. Sie bekommen eine Frau aus Moab. Und wenn ich habe mir das hier hingeschrieben, deshalb weiß ich das. Die eine heißt widerspenstig, das ist die Orpa. Und die Ruth heißt Erquickung. Labung. Das waren jetzt die Schwiegertöchter von Naomi. Und es kommt, wie es kommen muss. Das, was der Vater verhindern wollte, mit seinem weiten Herzen, er liebte ja seine Kinder. Liebte er seine Kinder? Nein, er liebte sie nicht. Du kannst nicht sagen, meine Kinder haben das und das und jetzt gebe ich ihnen das und das. Du musst den Herrn fragen. Du musst sagen, Herr, ist das für dir angenehm? Ist das dein Wille? Oder unterstütze ich hier nur die Sünde oder das Verderben? Das ist doch nicht egal, Geschwister. Wir müssen in allen Bereichen unseres Lebens immer den Herrn fragen und sagen, Herr, leite mich. Ich möchte wissen, was richtig ist. Ich möchte das vor dir Du kennst die Zukunft. Du weißt, was richtig ist. Du kannst es nicht wissen und ich auch nicht. Du musst mich nicht fragen. Es gibt Dinge, da brauchst du mich nicht zu fragen. Ich kann dir das nicht beantworten. Das kann nur der Herr, weil es speziell, spezifisch nur für dich ist. Natürlich darfst du alles fragen. Aber du kannst nicht auf alles eine Antwort erwarten. Und wir sehen hier, die Söhne starben. Und was war denn jetzt mit der Naomi? Geschwister, wisst ihr, was das für eine Katastrophe ist in Israel? Das können wir uns ja gar nicht vorstellen in einem Sozialsystem, in dem wir leben. Wir können uns das nicht vorstellen, was das bedeutet. Sie hatte keinen Versorger mehr. Sie stand völlig alleine. Und nun, Geschwister, jetzt zeige ich euch das Herz Gottes, den Charakter Gottes. Gott sah auf die Naomi. Sie ist mitgegangen nach Moab. Aber sie wollte nicht in Moab bleiben, sonst wäre sie nämlich geblieben. Sie hatte ja ihre Schwiegertöchter da. Sie war ja versorgt da. Hätte sie ja bleiben können, wollte sie aber nicht. Sie wollte von Anfang an nicht. Das war Sache des Mannes, das habe ich ja von vornherein gesagt. Aber jetzt geht sie, sie hört, der Herr hat sein Volk wieder heimgesucht mit Frieden. Und dann wollte sie wieder nach Hause. Und die beiden Schwiegertöchter, die natürlich die Liebe, das ist doch ganz klar, die Naomi war gläubig, die hatte den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie liebte den Herrn und damit liebte sie auch die Schwiegertöchter, sie liebte auch die Moabiter. Sie hatte eben Liebe, du hast Liebe, da kannst du dich für. Aber du musst aufpassen mit deiner Liebe, wem du sie gibst und wie du das einteilst. Das ist alles nicht so einfach, Geschwister. Und die Schwiegertöchter, das ist doch klar, die wollten mit ihr gehen. So etwas haben sie in Moab nicht gehabt, so eine Frau wie die Naomi. Sie war sehr gesegnet, Erquickung war ihr Name. Und so war auch ihr Leben. Und was macht der Herr? Sie sagt, bleibt hier, ihr könnt nicht mitgehen. Wir wollen mitgehen, ihr könnt nicht mitgehen. Weil ihr nicht heiraten könnt in Israel. Es wird euch keiner heiraten. Ihr werdet nie mehr einen Mann haben. Das hat die Naomi denen gesagt. Ein Jude hätte sich nie mit denen verheiratet. Und wenn man das liest, dann sieht man ja auch, da war ein Löser und als er hörte, er muss dann auch die moabitische Frau nehmen, hat er gesagt, ich verzichte. Weil er das nicht wollte, er durfte das auch gar nicht. Das, was da gekommen ist, mit dem Boas und so weiter, das ist ein Gnadengeschenk Gottes, Geschwister. Rein ein Gnadengeschenk Gottes, der Naomi wegen. Die Barmherzigkeit und die Güte und Liebe unseres großen Gottes hat das Herz der Naomi gesehen und hat ihr eine Schwiegertochter gesehen, die andere war widerspenstig, die ist gegangen, die wollte nur dieses Leben genießen, mehr nicht, die andere wollte das nicht. Die andere glaubte an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir würden sagen, sie ist wiedergeboren. Ganz klar ist das ein Gotteskind. Obschon sie Moabitin war, war sie ein Gotteskind. Denn wir werden Gotteskinder auch durch den Glauben, wir können ja auch, und das war ja auch da möglich, sie konnten ja sich dem Glauben Israels anschließen. Als Proselyt. Das ist ja ohne weiteres möglich. Das ist ja heute noch möglich. Und dann lesen wir, wenn ihr das weiterlest, sie ist ihr mehr als 7 Söhne. Gott hat ihr, obschon sie Frau war, obschon sie moabitisch war, einen Versorger gegeben, Geschwister. Sie brauchte jemanden, der sie versorgt. Und das hat sie auch gemacht, die Ruth. Die ist hingegangen, den ganzen Tag auf dem Feld und hat Ehren gelesen. Und davon haben die gelebt. Die hat die Schwiegermutter versorgt. Das ist die Güte Gottes. Das ist die Gnade Gottes. Seht ihr? Obschon der Mann alles versaut hat, möchte ich mal so sagen, obschon der alles verdorben hat, er hätte da bleiben müssen. Er durfte keine Rücksicht nehmen auf seine Söhne, dass sie krank sind. Wenn der Herr die Söhne erhalten will, erhält er sie da auch bei Hungersnot. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Das ist das Wort auch für Israel. Das ist nicht nur für dich und mich. Das ist auch das Wort, was der Herr für Israel hat. Aber das hat er nicht bedacht. Er war melancholisch, seelisch. Er hatte Angst. Und das kann in dein Herz kommen, genauso wie in mein Herz, Geschwister. Wir treffen Entscheidungen aus dem Herzen heraus, nach der Seele, nach dem, was wir sehen. Wir sind in der Gefahr, wenn Nöte sind in der Familie, wenn Krankheitsnöte sind. Wir müssen aufpassen. Wir sind immer abhängig vom Herrn. Amen. Immer. Das dürfen wir nie vergessen, Geschwister. Du bist mein Hort. Du bist meine feste Burg. Du bist mein Fels. Du bist meine Zuversicht. Du bist meine Hoffnung. Ich werde hier nicht umkommen. Du wirst mich erhalten. Du wirst mich bewahren. Du hast mir die Verheißung gegeben. Ich werde nicht weichen von deinem Wort. Ich werde mich nicht beeinflussen lassen. Durch gar nichts. Ist das ein Kampf? Ja, Geschwister, das ist ein Riesenkampf. Und wer diesen Kampf noch nicht gekämpft hat, der weiß eben nicht, wovon man da redet. Aber das ist ein Riesenkampf. Wenn eine Not mit den Kindern kommt. Ein Riesenkampf ist das. Warum glaubt ihr denn, dass das Evangelium verändert wird? Dass ein gläubiger Bruder, der gläubig ist und geschieden ist, wieder heiraten kann? Woher kommt das denn? Das ist dämonisch, ist das. Das ist seelisch. Kannst du das verstehen? Ich kann das gut verstehen, weil ich bin in der Situation. Ich kann das gut nachvollziehen. Glaub mir das, wenn man diese Not sieht. Aber es ist falsch. Fertig. Es ist gegen Wort Gottes. Es ist gegen Willen Gottes. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Wir haben auch heute diese Kämpfe. Du hast sie auch. Wenn du ungläubig mit Ungläubigen zu tun hast, musst du Entscheidungen treffen. Die kannst du nur treffen, wenn du das Wort Gottes als Basis nimmst und dich vom Heiligen Geist leiten lässt. Sonst kannst du das nicht. Dann machst du Fehler. Und es kann sein, dass du die Errettung deiner Kinder oder deines Partners oder was auch immer, dass du das nur durch dein seelisches Tun, dass du das nur rauszögerst. Das ist so. Wir sind manchmal so töricht, Geschwister. Und machen solche großen Fehler, weil wir uns nicht leiten lassen. Da gibt es kein Rezept. Du kannst nicht nach Paragraph 37 Vers A gehen. Das funktioniert nicht. Du musst dich leiten lassen. Das ist ja das Problem, Geschwister, was wir haben. Wenn das alles so nach Bruder, sag mir, was ich tun muss und ich mache das. Ich kann dir sagen, was im Wort Gottes geschrieben steht, aber was du machen musst, wenn du von hier weg bist, das musst du spüren, das muss der Geist Gottes dir zeigen. Das ist nicht so einfach, Geschwister. Das muss man lernen. Das ist ein Prozess. Ich habe für vieles Verständnis. Ich kann die Beweggründe nachvollziehen. Ich bin ein Mensch, genau wie andere auch. Und ich stehe genau in demselben Kampf. Ich kenne die Nöte der Familie. In der Ehe. In der Verwandtschaft. Und was es da alles gibt. Wenn das alles so einfach wäre, Geschwister. Ist es aber nicht. Aber wir müssen verstehen, auch im Evangelium, es gibt einen Fluch. Und ich kann nicht einfach auf irgendjemanden hören. Ja, das werden wir schon machen. Wir werden schon eine Tür finden. Nein, es gibt keine Tür außer Jesus. Amen. Eine andere Tür findest du nicht. Im Himmel gibt es nur eine. Und die Tür heißt Jesus. Und es gibt nur einen Weg. Es gibt viele Wege nach Rom, sagt man. Ja, aber es gibt nur einen Weg in den Himmel. Der heißt Jesus. Da ist nun mal nichts zu machen. Und Gott ist ein wunderbarer Gott. Und wir sehen hier, er ist gerecht. Gott hat es so geführt, dass die Naomi endlich frei wurde und entscheiden konnte, was sie wollte. Denn wenn der Mann gelebt hätte, ich sage, Er hätte gesagt, Frau, wir bleiben in Moab. Unsere Söhne sind hier verheiratet, wir bleiben hier. Was sollen wir jetzt noch in Israel? Aber so hat Gott das gemacht, weil er sie gesehen hat, weil er das Herz der Naomi gesehen hat. Sie liebte den Herrn. Deshalb hat sie das auf sich genommen. Nennt mich nicht mehr Liebliche. Nennt mich Bittere. Ich habe alles verloren. Sie hat die Sicht nicht gehabt, aber das macht nichts. Es gibt Dinge, da hast du keine Sicht. Aber das ist nicht schlimm, aber der Herr hat Sicht. Er hat Augen, um zu sehen und Ohren, um zu hören. Und wenn du keine hast, dann ist der Herr da und leitet dich, ohne dass du das merkst. Er macht die Wege gerade. Er ist ein wunderbarer Gott, er ist ein heiliger Gott, er ist ein ewiger Gott. Er wird dich nie verlassen noch versäumen. Wenn du auf ihn blickst, wenn du das Herz auf ihn gerichtet hast, wirst du mit Sicherheit zum Ziel kommen. Genau wie die Naomi auch. Das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Wir können diesem Elimelech nichts Böses zuschreiben. Nein, Geschwister. Er liebte seine Kinder. Aber er liebte seine Kinder mehr als Gottes Wort. Er liebte seine Kinder mehr als das Gesetz. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Das muss man sehen, Geschwister. Das ist wichtig. Es ist nicht der Partner oder die Kinder über alles. Nein, es ist Jesus. Oder? Ja, so ist das. Er ist der Erste und er ist auch der Letzte. Und was dazwischen ist, ist er auch. Kann Gott in Israel heilen? Hat er geheilt in Israel? Israel brauchte nicht auf den Herrn zu warten, um Heilung zu erleben. Das haben sie auch vorher erlebt. Gott hat immer sein Volk heimgesucht. Aber wir sehen hier, er hat gedacht, er macht das Richtige. Es war aber falsch. Stütze dich allein auf Gottes Wort. Lass dich leiten vom Heiligen Geist. Ich muss es auch. Und die Entscheidungen sind nicht einfach. Die kranken Kinder dazu haben, dann die Hungersnot. Wie kriege ich das durch? Wie kriege ich die satt? Wie werde ich das machen? Ich habe keine Unterstützung von denen. Wie schaffe ich das? Viele Gedanken sind da, Geschwister. Viele Probleme sind da, die sich auftun. Das ist ganz klar. In deinem Leben, in meinem Leben, in unser aller Leben. Viele Probleme kommen da. Wo wird das enden? Wie wird das weitergehen? Zu wem rede ich denn hier, Geschwister? Habt ihr keine Erfahrung? Natürlich habt ihr Erfahrung. Jahrelange Erfahrung. Manche jahrzehntelange Erfahrung. Das ist doch nicht so, als wenn wir nicht wüssten, wie das funktioniert, wie das ist. Was das bedeutet. Das sind Kämpfe, das sind Nöte, da muss man durch. Natürlich muss man da durch. Und da kann man nicht einfach, ja, das ist nicht so, ist ja kein Problem. Der Herr wird dich nicht verlassen noch versäumen. Ja, Geschwister, das ist alles gut. Die frommen Sprüche kann man sich aber dann irgendwann sparen. Denn die Not fängt in den Nächten an. Du kannst nicht mehr schlafen. Du hast keine Ruhe mehr. Du findest keine Ruhe mehr. Du bist nur noch in Gedanken gefangen und der Teufel kommt und überflutet dich. Aber Gottes Wort muss entscheiden. Für mich und auch bei dir. Das ist der Weg. Sonst wirst du frühzeitig in die Grube gehen. So ist das. Da werden die Wege kürzer. Und ein Gottesfürchtiger, dem werden Tage hinzugetan. Da wird der Weg verlängert. Das ist da abhängig, Geschwister. Das ist Wort Gottes. Das steht da geschrieben. Das ist nicht so, dass jedem das vorbestimmt ist. Das ist Unsinn. Das ist nicht vorbestimmt. Da entscheidest du mit. So ist das. Lest mal Psalm 91. Du entscheidest mit. Du bist ein Gotteskind. Du bist göttliches Wesen. Du bist Gottes Natur. Du entscheidest damit durch dein Tun. Und deshalb, wisst ihr, Geschwister, das ist auch der Grund, wenn wir in die Gemeinde kommen, mach keine Probleme in die Gemeinde. Der Herr möchte mich bewahren. Die Gemeinde hat Not, die hat Kampf. Lass dich nicht ergehen in deinem Fleisch, sondern sei geistlich. Die Gemeinde braucht Erbauung. Amen. Die Gemeinde braucht Trost, sie braucht Erbauung. Die hat große Probleme, die hat große Nöte. Wenn der Herr eine Verheißung gibt und die Verheißung, die kommt nicht und kommt nicht. Das Herz wird immer schwerer. Die Last wird immer größer. Du kannst es nicht mehr ertragen. Du siehst die Not und kannst es nicht mehr ertragen. Deshalb, Geschwister, wir müssen nicht immer auf die Verheißung sehen, sondern wir müssen auch auf den Trost sehen. Der Bruder und die Schwester brauchen Trost, Trost, Trost braucht das Volk. Auch der Verheißung wegen. Nicht nur, weil der Teufel ein Teufel ist, sondern man muss die Verheißung tragen können, Geschwister. Das sind ja Wahnsinnsverheißungen, die das Volk Gottes hat, die du hast. Und immer wieder zu warten und zu warten und zu warten, dadurch wird das Herz müde. Das Herz wird schwer. Es kann es nicht mehr hören, es kann es nicht mehr ertragen. Wir müssen da sehr aufpassen. Und deshalb, wenn wir Liebe untereinander haben, wir haben ein freundliches Miteinander, so wie es in der Gemeinde ist. Als ich am Samstag da saß, ich war so erquickt von der Gemeinschaft, das hat mich so gestärkt und aufgebaut. Das war so wunderbar für mich. Und das ist das, was die Seele braucht, Geschwister. Wir sind in einem Boot mit dem Herrn. Und du musst dich nicht fürchten, weil der Herr eingeschlafen ist. Der kriegt das alles mit. Mach dir keine Sorgen. Du gehst nicht unter. Der Herr wacht über seine Gemeinde. Aber er wacht auch über sein Wort, dass es ausgeführt wird. Und dafür bin ich und du, dafür sind wir zuständig. Ist es wunderbar? Das Leben in Jesus Christus ist wunderbar, dass die Hungersnot kam, Geschwister. Das war nicht, weil der Herr böse war, sondern weil das Volk Israel unter einen Fluch gegangen ist. Und wenn Gott gesagt hat, wenn du das machst, dann wird das passieren, dann passiert das auch. Das ist nun mal so. Er ist ein Vater, der nicht redet und nichts tut. Wenn der Herr sagt, wenn du das machst, passiert das, dann passiert das. Fertig. Und das ist Israel passiert. Und das war ja, deshalb müssen wir aufpassen, es war die Zeit der Richter. Und heute möchte der Herr uns bewahren, dass wir das nicht machen, sondern dass wir das tun, was im Wort Gottes geschrieben steht. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Keinen. Und so möchte der Herr dir Kraft geben, Weisheit geben, Erkenntnis geben, Trost geben, dass du immer im Bestreben bist, ich möchte den Segen Gottes haben, den vollen Segen, den Überfluss. Amen. Den hat der Herr versprochen und er wird er auch geben. Aber wir sehen hier, wir sind auch in Gefahr. In welcher Gefahr? In der Familie. Das ist unsere größte Gefahr, Geschwister. Nicht das Sektierertum draußen oder die falschen Propheten oder sonst irgendwas. Unsere Familie, unsere Lieben, die wir lieben, da müssen wir aufpassen. Da brauchen wir Kraft. Da brauchen wir Weisheit, um im Willen Gottes zu sein. Dass wir nicht unter einen Fluch kommen, keine eigenen Wege gehen, sondern immer im Weg Gottes sind. Und dann wird der Herr den Sieg schenken und wird seine Verheißung erfüllen für dich und für mich. Amen.